Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Über die Ereignisse, die sich am 18. und 19. Oktober 1894 in der Norton-Mine zugetragen haben, möchte ich nicht sprechen. Das Pflichtgefühl jedoch gegenüber der Wissenschaft treibt mich dazu, in diesen letzten Jahren meines Lebens an Szenen und Ereignissen zu erinnern, die mit einem doppelt so starkem Schrecken behaftet sind, weil ich ihn nicht ganz definieren kann. Ich glaube, dass ich, bevor ich sterbe, erzählen sollte, was ich über den Übergang von Juan Romero weiß. Mein Name und meine Herkunft müssen der Nachwelt nicht mitgeteilt werden. Ich halte es sogar für besser, dass dies nicht geschieht, denn wenn ein Mann plötzlich in die Staaten oder die Kolonien auswandert, lässt er seine Vergangenheit hinter sich. Zudem ist das, was ich einmal war, für meine Erzählung nicht im geringsten relevant, außer vielleicht die Tatsache, dass ich mich während meines Dienstes in Indien unter weißbärtigen, einheimischen Lehrern wohler fühlte als unter meinen Offiziersbrüdern. Ich hatte mich nicht wenig in die seltsamen östlichen Überlieferungen vertieft, als mich das Unglück ereilte, das mein neues Leben im weiten Westen Amerikas einleitete. Ein Leben, indem ich es für gut befand, einen Namen anzunehmen, meinen jetzigen, der sehr geläufig ist und keine Bedeutung hat. Im Sommer und Herbst 1894 lebte ich in den trostlosen Weiten des Kaktusgebirges und arbeitete als einfacher Arbeiter in den berühmten Norton-Minen. Die Entdeckung durch einen alten Goldsucher einige Jahre zuvor hatte die umliegende Region von einer fast unbewohnten Einöde in einen brodelnden Kessel schmutzigen Lebens verwandelt. Eine tief unter einem Bergsee liegende Goldhöhle hatte ihren ehrwürdigen Finder über seine kühnsten Träume hinaus bereichert und bildete nun den Sitz umfangreicher Stollenarbeiter seitens der Gesellschaft, an die sie schließlich verkauft worden war. Es waren weitere Grotten dieser Mine gefunden worden und die Ausbeute an gelbem Metall war außerordentlich groß, so dass ein gewaltiges und heterogenes Heer von Bergleuten Tag und Nacht in den zahlreichen Gängen und Felshöhlen schuftete. Der Superintendent, ein Mr. Arthur, diskutierte oft über die Einzigartigkeit der örtlichen geologischen Formationen, spekulierte über die wahrscheinliche Ausdehnung der Höhlenkette und schätzte die Zukunft des titanischen Bergbauunternehmens ein. Er war der Ansicht, dass die goldhaltigen Höhlen das Ergebnis der Einwirkungen von Wasser seien und dass die letzte von ihnen bald geöffnet werden würde. Nicht lange nach meiner Ankunft und Anstellung kam Juan Romero in die Norton-Mine. Er gehörte zu einer großen Schar ungepflegter Mexikaner, die aus dem Nachbarland dorthin gelockt wurden, und fiel zunächst nur durch seine Gesichtszüge auf, die zwar eindeutig dem Typus der Indianer entsprachen, sich aber durch ihre helle Farbe und ihren feinen Körperbau von denen der durchschnittlichen Greaser oder Piute der Gegend deutlich unterschieden. Es ist merkwürdig, dass Romero, obwohl er sich so sehr von der Masse der hispanisierten und stammesangehöriger Indianer unterschied, nicht den geringsten Eindruck kaukasischen Blutes vermittelte. Er war nicht der kastilische Eroberer oder der amerikanische Pionier, sondern der uralte und edle Azteke, den die Vorstellungskraft heraufbeschwor, wenn der schweigsame Peon am frühen Morgen aufstand und fasziniert auf die Sonne starrte, die über die östlichen Hügel kroch, während er seine Arme nach dem Erdball ausstreckte, fast als würde er einen Ritus vollziehen, dessen Natur er selbst nicht verstand. Abgesehen von seinem Gesicht war Romero in keinster Weise von Adel geprägt. Ungebildet und schmutzig war er unter den anderen braunhäutigen Mexikanern zu Hause. Er stammte, wie man mir später berichtete, aus den alleruntersten Verhältnissen. Er war als Kind in einer einfachen Berghütte gefunden worden, als einziger Überlebender einer Epidemie, die tödlich vorbeigezogen war. In der Nähe der Hütte, in einer eher ungewöhnlichen Felsspalte, lagen zwei Skelette, die gerade von Geiern aufgefressen worden waren und vermutlich die einzigen Überreste seiner Eltern waren. Niemand erinnerte sich an ihre Identität und sie wurden von den vielen Menschen bald vergessen. Der Einsturz der Lehmhütte und die Schließung der Felsspalte durch eine nachfolgende Lawine trugen dazu bei, dass selbst diese Szene aus dem Gedächtnis verschwand. Juan, der von einem mexikanischen Viehdieb aufgezogen wurde, der ihm seinen Namen gegeben hatte, unterschied sich kaum von seinen anderen Kameraden. Die Zuneigung, die Romero mir entgegenbrachte, wurde zweifellos durch den uralten Hindi-Ring ausgelöst, den ich trug, und wenn ich nicht aktiv arbeitete, tat er das ebenfalls. Über seine Beschaffenheit und die Art und Weise, wie er an meinen Besitz gelangte, kann ich nicht sprechen. Es war meine letzte Verbindung zu einem für immer abgeschlossenen Kapitel meines Lebens und ich schätzte dieses sehr. Bald stellte ich fest, dass der seltsam aussehende Mexikaner ebenfalls interessiert war an diesem Ring und dass es mit einem Blick von ihm betrachtet wurde, der jeden Verdacht auf bloße Begehrlichkeit ausräumte. Die uralten Hieroglyphen schienen einem sehr ungelernten, aber aktiven Geist eine schwache Erinnerung wachzurufen, obwohl er sie unmöglich zuvor gesehen haben konnte. Innerhalb weniger Wochen nach seiner Ankunft war Romero ein treuer Diener für mich, obwohl er nur ein einfacher Bergmann war. Unser Gespräch war notwendigerweise begrenzt. Er konnte nur ein paar Worte Englisch, während ich feststellte, dass mein oxoianisches Spanisch etwas ganz anderes war als das Patois der Bauern in Neuspanien. Das Ereignis, von dem ich nun berichten werde, hatte sich nicht durch lange Vorahnung angekündigt. Obwohl ich mich für Romero interessiere und mein Ring ihn besonders berührte, glaube ich, dass keiner von uns ahnte, was nach der großen Sprengung folgen würde. Geologische Überlegungen hatten eine Erweiterung der Mine direkt vom tiefsten Teil des unterirdischen Bereiches nach unten diktiert und die Überzeugung des Superintendenten, dass man nur auf festes Gestein stoßen würde, hatte dazu geführt, dass man eine gewaltige Ladung Dynamit anbrachte. Romero und ich hatten mit dieser Arbeit nichts zu tun, sodass wir erst durch andere von den außergewöhnlichen Bedingungen erfuhren. Die Sprengladung, die vielleicht schwerer war als angenommen, schien den ganzen Berg zu erschüttern. Die Fenster der Hütten am Hang außerhalb des Berges wurden durch die Erschütterung zersplittert und die Bergleute in den näheren Gängen wurden von den Füßen gestoßen. Der Jewel Lake, der über den Ort des Geschehens lag, bebte wie bei einem Sturm. Bei der Untersuchung stellte sich heraus, dass unter dem Ort der Explosion ein neuer Abgrund kläffte, der so ungeheuerlich war, dass keine Handleine ihn ergründen und keine Lampe ihn erhellen konnte. Verblüfft suchten die Ausgräber eine Besprechung mit dem Superintendenten, der anordnete, das lange Seil in die Grube gebracht und ohne Unterlass gespleist und herabgelassen werden sollte, bis ein Grund entdeckt werden konnte. Kurz darauf informierten die blassen Arbeiter den Kommissar über ihr Scheitern. Entschlossen, aber dennoch respektvoll erklärten sie, dass sie sich weigerten, den Abgrund erneut zu betreten oder gar weiter in der Mine zu arbeiten, bis er versiegelt werden konnte. Offensichtlich waren sie mit etwas konfrontiert, das ihre Erfahrung überstieg, denn soweit sie es beurteilen konnten, war der Hohlraum unter ihnen unendlich groß. Der Superintendent machte ihnen keine Vorwürfe. Stattdessen dachte er tief nach und schmiedete viele Pläne für den nächsten Tag. Die Nachtschicht fand an diesem Abend nicht mehr statt. Gegen 2 Uhr morgens begann ein einsamer Kojote auf dem Berg düster zu heulen. Von irgendwoher in den Bergen bellte ein Hund als Antwort. entweder auf den Kojoten oder auf etwas anderes. Um die Gipfel des Gebirges zog ein Sturm auf und seltsam geformte Wellen schoben sich schrecklich über den verschwommenen Fleck des Himmelslichtes, der den Versuch des Gibbonsmondes markierte, durch viele Schichten von Schleierdämpfen zu scheinen. Es war Romeros Stimme, eine Stimme, die aus der obigen Koje kam, welche mich aufweckte. Seine aufgeregte und angespannte Stimme mit einer vagen Erwartung, von der ich nicht viel verstehen konnte, sagte Folgendes: Madre de Dios, es ist in Ordnung. Oiga, lo llevet, señor, dieser Ton. Ich lauschte und fragte mich, welches Geräusch er meinte. Der Kojote, der Hund, der Sturm? All dies war zu hören, wobei der Letztgenannte in dem Maß an Bedeutung gewann, da der Wind immer hektischer heulte. Durch das Fenster der Schlafkoje waren Blitze zu sehen. Ich befragte den nervösen Mexikaner und wiederholte die Geräusche, die ich gehört hatte. El Coyote? El Perro? El Viento? Doch Romero antwortete nicht. Er fing an zu flüstern, als wäre...
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Er in Ehrfurcht. El ritmo, señor. El ritmo de la tierra. Das Drosseln im Boden. Jetzt hörte ich es auch. Ich lauschte und zitterte, ohne zu wissen, warum. Tief unter mir war ein Geräusch, ein Rhythmus, genau wie der Peon gesagt hatte. Obwohl dieser Rhythmus sehr schwach war, hatte er selbst den Hund, den Kojoten und den Sturm übertönt. Es zu beschreiben wäre sinnlos, denn es war so, dass keine Beschreibung möglich war. Vielleicht war es wie das Pulsieren der Motoren, weit unten in einem großen Linienschiff, das man vom Deck aus wahrnahm, doch es war nicht mechanisch, nicht ohne den Element des Lebens und des Bewusstseins. Von allen Qualitäten beeindruckte mich die Abgeschiedenheit der Erde am meisten. Mir kamen Fragmente einer Passage in Joseph Glanville in den Sinn, die Poe mit enormer Wirkung zitiert hatte. Die Weite, die Tiefe und die Unerforschlichkeit seiner Werke, die eine größere Tiefe haben als der Brunnen des Demokrit. Plötzlich sprang Romero von seiner Pritsche auf, blieb vor mir stehen und betrachtete den seltsamen Ring an meiner Hand, der bei jedem Blitz seltsam glitzerte und starrte dann aufmerksam in Richtung des Minenschachtes. Ich erhob mich ebenfalls. Wir beide standen eine Zeit lang regungslos da und spitzten die Ohren, als der unheimliche Rhythmus immer mehr eine lebendige Qualität anzunehmen schien. Dann setzten wir uns ohne erkennbaren Willen in Richtung der Tür in Bewegung, deren Klappern im Sturm einen beruhigenden Eindruck von irdischer Realität vermittelte. Der Gesang in der Tiefe, denn ein solcher schien es nun zu sein, nahm an Lautstärke und Deutlichkeit zu, und wir fühlten uns unwiderstehlich in den Sturm und von dort in die klaffende Schwärze des Schachtes hinausgedrängt. Wir trafen auf kein lebendiges Wesen, denn die Männer der Nachtschicht waren vom Dienst befreit worden und befanden sich zweifelslos in der Siedlung Dry Gulch, wo sie einem schläfrigen Barkeeper düstere Geschichten ins Ohr flüsterten. Aus der Hütte des Wächters schimmerten jedoch ein kleines gelbes Lichtquadrat wie ein Wächterauge. Ich fragte mich, wie das rhythmische Geräusch auf den Wächter gewirkt hatte, aber Romero bewegte sich jetzt schneller und ich folgte ihm, ohne innezuhalten. Als wir in den Schacht hinabstiegen, wurden die Geräusche unter uns immer lauter. Es kam mir schrecklich vor wie eine orientalische Zeremonie mit Trommelschlägen und vielstimmigen Gesang. Ich bin, wie Sie wissen, viel in Indien gewesen. Romero und ich bewegten uns ohne materielles Zögern durch Stollen und über Leitern, immer mehr auf das zu, was uns lockte, doch immer mit einer erbärmlichen, hilflosen Angst und Zurückhaltung. Einmal glaubte ich, verrückt geworden zu sein. Das war, als ich mich fragte, wie unser Weg in Ermangelung einer Lampe oder Kerze beleuchtet wurde, und ich feststellen musste, dass der uralte Ring an meinem Finger in einem unheimlichen Glanz erstrahlte und einen fahlen Schimmer durch die feuchte, schwere Luft um uns herum verbreitete. Ohne Vorwarnung brach Romero, nachdem er eine der vielen groben Leitern hinuntergeklettert war, in einen Lauf aus und ließ mich alleine zurück. Irgendeine neue und wilde Note in den Trommeln und Gesängen, die ich nur schwach wahrnehmen konnte, hatte auf ihn in erschreckender Weise gewirkt und mit einem wilden Aufschrei stürmte er in der Düsternis der Höhle ohne Orientierung voran. Ich hörte seine wiederholten Schreie vor mir, während er unbeholfen über die ebenen Stellen stolperte und wie wild die wackeligen Leitern hinunterkletterte. So verängstigt ich auch war, so hatte ich doch noch genug Wahrnehmungsvermögen, um zu bemerken, dass seine Sprache, wenn sie artikuliert war, nicht von der mir bekannten Art war. An die Stelle der üblichen Mischung aus schlechtem Spanisch und schlechterem Englisch waren harte, aber eindrucksvolle Mehrsilben getreten, von denen mir nur der oft wiederholte Ausruf »Huitzilopochtli« einigermaßen vertraut schien. Später ordnete ich dieses Wort eindeutig den Werken eines großen Historikers zu und erschauderte, als mir diese Assoziation kam. Der Höhepunkt dieser schrecklichen Nacht war zusammengesetzt, doch ziemlich kurz und begann gerade, als ich die letzte Höhle der Reise erreichte. Aus der Dunkelheit, die unmittelbar vor mir lag, ertönte ein letzter Schrei des Mexikaners, zu dem sich ein Chor ungehobelter Geräusche gesellte, wie ich ihn nie wieder hören und überleben könnte. In diesem Moment schien es, als ob sich alle verborgenen Schrecken und Ungeheuerlichkeiten der Erde artikulierten, um die menschliche Rasse zu überwältigen. Gleichzeitig erlosch das Licht meines Ringes, und ich sah ein neues Licht, das nur wenige Meter vor mir aus dem unteren Raum ausschimmerte. Ich hatte den Abgrund erreicht, der jetzt rot glühte und der offensichtlich den unglücklichen Romero verschluckt hatte. Ich schritt voran und spähte über den Rand des Abgrundes, den keine Linie zu ergründen ich vermochte, und der nun ein Pandemonium aus flackernden Flammen und schrecklichem Aufruhr war. Zuerst sah ich nichts als ein brodelndes, leuchtendes Durcheinander. Dann aber begann sich aus dem Durcheinander unendlich weit eine entfernte Gestalt herauszulösen. Ich sah, wer es war. Juan Romero. Doch Gott, ich wage nicht zu sagen, was ich sah. Eine himmlische Macht, die mir zur Hilfe kam, löschte mit einem solchen Krachen, wie man es hören kann, wenn zwei Universen im Raum zusammenstoßen, sowohl die Sicht als auch alle Geräusche aus. Es herrschte Chaos und ich erfuhr den Frieden des Vergessens. Ich weiß kaum, wie ich fortfahren soll. Es handelte sich um so einzigartige Umstände, doch ich werde mein Bestes tun und nicht einmal versuchen, zwischen dem Wirklichen und dem Scheinbaren zu unterscheiden. Als ich erwachte, lag ich sicher in meiner Koje. Am Fenster war der rote Schimmer der Morgendämmerung zu sehen. In einiger Entfernung lag der leblose Körper von Juan Romero auf einem Tisch, umgeben von einer Gruppe von Männern, darunter der Lagerarzt. Die Männer unterhielten sich über den seltsamen Tod des schlafenden Mexikaners, der in irgendeiner Weise mit dem schrecklichen Blitzeinschlag zusammenzuhängen schien, der diesen Berg erschüttert hatte. Es war keine direkte Ursache erkennbar, und eine Autopsie ergab keinen Grund, warum Romero nicht mehr leben sollte. Aus Gesprächsfetzen ging zweifelsfrei hervor, dass weder Romero noch ich in der Nacht die Hütte verlassen hatten. Keiner von uns war während des furchtbaren Sturmes, der über die Kaktuskette hinweggezogen war, wach gewesen. Dieser Sturm, so sagten die Männer, die sich in den Minenschacht hinuntergewagt hatten, hatte umfangreiche Einstürze verursacht und den tiefen Abgrund, der am Vortag so viel Beunruhigung hervorgerufen hatte, vollständig verschlossen. Als ich den Wachmann fragte, welche Geräusche er vor dem gewaltigen Donnerschlag gehört hatte, nannte er einen Kojoten, einen Hund und den heulenden Bergwind. Mehr nicht. Ich zweifle nicht an seinen Worten. Nach der Wiederaufnahme der Arbeiten forderte Superintendent Arthur einige besondere, zuverlässige Männer auf, einige Untersuchungen an der Stelle vorzunehmen, an der die Kluft entstanden war. Obwohl sie nicht sonderlich eifrig waren, gehorchten sie, und es wurde eine Tiefenbohrung vorgenommen. Die Ergebnisse waren merkwürdig. Die Decke des Hohlraums, die man sah, als er noch offen war, war keineswegs dick. Nun stießen die Bohrer jedoch auf eine scheinbar grenzenlose Ausdehnung von festem Gestein. Da sie nichts anderes fanden, nicht einmal Gold, gab der Superintendant sein Vorhaben auf. Versuche, dies zu erklären, überkommen ihn mit einem verwirrten Blick, wenn er nachdenklich an seinem Schreibtisch sitzt. Doch noch eine andere Sache ist merkwürdig. Kurz nachdem ich an jenem Morgen nach dem Sturm aufgewacht war, bemerkte ich das unerklärliche Fehlen meines Hindu-Ringes an meinem Finger. Ich hatte ihn sehr geschätzt, war aber dennoch erleichtert über sein Verschwinden. Wenn einer meiner Bergwerkskollegen sich ihn angeeignet hatte, dann muss er seine Beute sehr geschickt entsorgt haben, denn trotz Anzeigen und einer polizeilichen Durchsuchung wurde der Ring nie wieder gesehen. Ich bezweifle, dass er von sterblichen Händen gestohlen wurde, denn in Indien wurden mir sehr viele seltsame Dinge beigebracht. Meine Meinung über meine gesamte Erfahrung schwankt von Zeit zu Zeit. Bei hellem Tageslicht und zu den meisten Jahreszeiten bin ich geneigt, den größten Teil davon für einen bloßen Traum zu halten, aber manchmal, im Herbst gegen 2 Uhr morgens, wenn der Wind und Tiere düster heulen, kommt aus unvorstellbaren Tiefen darunter eine verdammenswerte Andeutung von rhythmischen Pochen. Ich fühle, dass der Übergang von Juan Romero in der Tat ein schrecklicher war.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.